Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind auf dem Weg nach Washington. Das, um noch in letzter Minute den Zollhammer von 39% zu verhindern. Soweit hätte es gar nicht kommen müssen. Ein Deal wäre zum Greifen nahe gewesen. Doch wie Informationen vom Nebelspalter und der Weltwoche zeigen, haben die Departement von Beat Jans und Ignazio Cassis den Abschluss von einem schnellen Deal zumindest verhindert, wenn nicht sogar torpediert. Das ist Bern einfach Spezial vom 5. August mit einem Austausch, den es so in dieser Sendung noch nicht gegeben hat. Mit mir am Mikrofon ist der Weltwochenjournalist David Biner und mein Name ist Camille Lotte. David, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
Merci für die Einladung.
Lass uns doch damit anfangen, dass wir Zuhörer so ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen. Du hast heute in der Weltwoche deine Recherchen publiziert. Was sind so die wichtigsten Findings daraus heraus?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht zuerst sagen, dass die ganze Geschichte, da gibt es ja verschiedene Ebenen, die man anschauen kann. Also eins ist sicher das ominöse Telefongespräch von der Bundespräsidentin Keller-Sutter mit Trump. Man kann den Inhalt vom offerierten Deal anschauen, ist jetzt das zu wenig gewesen, wo müssen wir nachbessern und so weiter. Nachher gibt es aber auch eine innenpolitische Komponente, die ich das Gefühl habe, ist schon noch sehr wichtig, ein bisschen übergelagerte Konstellation. Und die geht dahingehend, dass zum Beispiel eben das EDA unter Führung von Ignazio Cassis das komplett verpasst hat, dass da jemand Neues kommt in Washington, dass der eine andere, neue Art hat, Politik zu machen. Man hat da völlig verpasst, da die Beziehungen aufzubauen, viel zu spät reagiert. Und ist nachher eigentlich auch nicht präsent gewesen, ich meine, der Außenminister in diesem entscheidenden außenpolitischen Dossier ist gar nicht präsent gewesen. Also schon fast wie, es wirkt für mich ein bisschen wie eine Unterlassung. Die ganzen EDA-Leute, also die Staatssekretäre, Fasel, vor allem der stellvertretende Patrick Franzen, da war nur EU, EU, EU das Thema gewesen. Und das ist eine Seite. Auf der anderen Seite eben haben wir einen Justizminister, Beat Jans, SP, der vor allem die Position von seiner Partei in den Bundesrat hat getragen. Und das ist das, was ich in der Recherche ein bisschen euch zeigen kann, nach vielen Gesprächen im EUPD. Wer erinnere ich, damals war die ganze Geschichte gewesen, Fuck you Trump vom Wermut, Neofaschist Trump und so weiter. Und die Haltung, der Anti-Amerikanismus und vor allem der Anti-Trumpismus hat der Beat Jans ganz konkret mit Mitberichten in den Bundesrat gebrungen.
Das ist gerade ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja für mich so ein bisschen spannend, oder? Der Markus Somm hat ein Memo dazu geschrieben. Ich habe mit ihm gestern in Bern einfach über das geredet. Und dort decken sich die Informationen von euch beiden sehr gut. Und es hat ja zu Recht geheissen, dass man schon Anfangs Mai, kurz vor dem Abschluss von einem Deal, sich befinden würde. Man sei ja ganz vorne in der Warteschlange. Und spätestens, wo ja Großbritannien am 8. Mai den Deal hat können abschliessen konnte, war man sehr zuversichtlich gewesen. Doch dann eben Auftritt Bundesratskollegen Beat Jans, Ignazio Cassis. Beide haben, obwohl ja der Abschluss zum Greifen nahe war, Mitberichte in Auftrag gegeben und die wollten einreichen. Und das Resultat war ja, dass der Abschluss dadurch verzögert, verschleppt oder sogar vertrödelt worden ist. Darum, David, so meine Frage an dich. Ist das wie so ein Punkt, das vertrödelt? Ich meine, das darf man ja, muss man fairerweise sagen. Man darf Mitberichte verlangen und einreichen, wo ein Einläuten von dem Scheitern war, von diesen Verhandlungen, dass man da dann das ja ein einfach vertrödelt hat.
Hier würde ein bisschen aufpassen, einerseits was die Chronologie angeht, andererseits was die Formalitäten angeht. Also ein Mitbericht, das ist ja die Form, wo sich ein Bundesratsmitglied zum Antrag vom anderen kann einbringen kritisch kann sagen, das und das wollte ich ändern oder anders machen und so weiter. Ob das so war in der Situation, also im Mai, ob das wirklich jetzt eben aufgrund von Interventionen vom Bundesrat verzögert wurde, ist, das weiss ich so nicht und ich glaube das eher euch nicht. Da habe ich jetzt eher das Gefühl, dass die Verzögerung auch damit zu tun hat, mit unserem System, die Trägheit, dass man euch das Paket, das man ja sich darauf geeinigt hat, im Inland hat man nochmal vernehmen lassen, respektive hat man die Verbände dazu geschaltet, die unsere politische Kommission hat man, glaube ich, begrüßt und so weiter. Also ich glaube, das hat mehr mit dem zu tun. Was aber ist, ist, dass zum Beispiel eben der Beat Jans hat viel früher schon, Anfang April, damals, wo der Trump aber zum ersten Mal die Drohung in die Welt gesetzt hat, von wegen dieser hohen Zellen, dass er da ist vorstellig geworden und dass er da klar hat geltend gemacht, Freunde, wir müssen unbedingt alles, was wir machen, müssen wir mit der EU absprechen. Alles, was wir machen bezüglich Amerika, müssen wir koordinieren mit der EU, müssen wir koordinieren mit Kanada. Wir müssen schauen, es bringt dich nichts, mit den Amerikanern zu verhandeln und so weiter. Der Gruf hat er euch eingebrungen. Zum Beispiel gesagt, okay, Gegenmaßnahmen dürfen wir nicht. Also müssen wir müssen Gegenmaßnahmen erwägen, wir müssen strenger auftreten. Das war das Narrativ von den Linken, die sagen, der Bundesrat darf nicht kuschen vor dem Trump. Und ich glaube, auch wenn die Positionen, die Interventionen als einzelne meistens sind abgelehnt worden oder nicht sind durchgekommen, keine Mehrheit im Bundesrat, hat sich der Druck euch schließlich doch auch durchgesetzt. Und das ist übrigens auch ein bisschen ein Fehlannahme, jetzt auch medial. Quasi, es hat immer geheissen von der linken Seite und den Journalisten oft, ja, der Bundesrat ist viel zu lieb mit Trump, aber das Gegenteil ist toll. Und das hat sich an dem Telefongespräch von der Keller-Sutter mit ihm ja dann gezeigt, die Schweiz ist gar nicht devot unterwegs war, ist gar nicht unterwürfig unterwegs gewesen. Jetzt im Vergleich zu der Ursula von der Leyen, die ja wirklich alles hat, quasi dem Trump hat, in den Schoß geworfen, ist die Schweiz sehr sachlich, hat ein Päckchen geschnürt, zusammen mit den Unterhändlern, die beide Seiten damit leben können. Und entsprechend auch in der Logik ist man nachher vorgegangen. Und da muss ich nachher, wie, das ist auch, glaube ich, ja, vielleicht die Keller-Sutter halt in ihrer Art, die sie hat euch nicht gerne, wenn man, sie will euch alle gefallen und so weiter, der medial und politisch Druck hat, glaube ich, schon bei ihr etwas ausgewirkt, dass sie das Gefühl hatte, in dem entscheidenden Telefongespräch, was auf das Mal ein bisschen ist, unerwartet hart wurde, dass der sie euch hat entgegengekommen, quasi halt die Forderung von den Linken, von der EU-Turbos erfüllt hat. Und das ist dann halt nachher diplomatischerweise in die Hose gegangen.
Lass uns noch über die EU reden. Der Markus schreibt ja in seinem Memo, dass man einerseits seitens Verwaltung man ja darauf gedrängt hat, dass man eben nicht ein besseres Angebot unterbreitet als die EU. Man will ja die EU auf keinen Preis, Zitat, brüskieren. Und ebenfalls, und das ist für mich doch ein grosser Schock, sagen Schweizer Beamte die EU-Kommission regelmässig über den Stand der Schweizer Verhandlungen in Bild gesetzt. Also in dem Sinn, also hat man da schon bereits eine Verpflichtung gegenüber der EU. Wie siehst du das? Oder? Also meine Frage, was machst du aufgrund von deiner Recherche da seitens Verwaltung und Bundesrat aus im Zusammenhang mit der EU, was es da für eine Verbindung gegeben hat, was für eine Position war?
Ja, ich glaube, also übrigens, das hat der Beat Jans selber auch im öffentlichen Podium so gesagt, im Podium von der Media, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, dass man quasi alles, was man macht, mit der EU muss koordinieren oder zumindest, das muss gekoppelt sein. Und das ist, ja, kann ich mir jetzt, wie gesagt, jetzt da konkret ist mir jetzt kein Beispiel bekannt, aber es ist, scheint mir jetzt logisch zu sein, dass, wenn man in der Logik ist von der EU und da so gekoppelt ist mit den Goes und No-Goes von der EU, dass da natürlich die ganze Kreativität und, wie soll ich sagen, auch ein bisschen, ja, die Lust am Verhandeln und dass man halt eine eigene schweizerische Lösung findet, dass das natürlich gebremst wird, durch das, dass man immer Rücksicht nehmen muss auf dass man ja nicht der Partner brüskiert, wo man unbedingt das Abkommen wollte haben. Und das ist natürlich zumindest sehr bremsend. Und vor allem, weil Halimeda, also unser Departement, wo ja immer die Finger am Spiel haben, wenn es um unsere Politik geht, logischerweise, dass da oft mal eine Dynamik entsteht, dass wenn ein Seco zum Beispiel da in technische, sehr technische Gespräche hat, andere wiederum eher politische und so weiter, dass da eher gebremst wird, euer rein systemisch gebremst wird, wenn 90% von der EDA-Botschafter unbedingt jetzt die EU-Vertrag wählen. Das scheint mir jetzt da logisch zu sein. Und das ist natürlich am Schluss sehr schwierig für die Schweiz. Wir können nur in unserem Interesse handeln, wenn er wirklich ja, halt an uns selber denkt. Und ich glaube, das haben wir da ein bisschen verpasst, dass wir zu fest wirklich da jetzt in dem Fall an die EU gedeicht haben und an die Vertrag, die eben ein Grossteil der Beamten im EDA unbedingt will.
Lass uns über den Beat Jans reden. Du hast ja doch in deinen Recherchen da Informationen gehabt. Du hast den Anti-Trumpismus oder Anti-Amerikanismus angesprochen. Was kannst du uns dazu sagen? Was ist so ein bisschen sein Mindset, das du erfahren hast in deinen Recherchen, wie er eben zum Trump gestanden ist? Du hast auch zum Beispiel seine Frau in deiner Recherche angesprochen. Was sind dort die Informationen?
Ja gut, die Informationen sind eigentlich alle öffentlich zugänglich. Also er ist ja doppelt befangen dann dort. Einerseits will er unbedingt in die EU, unbedingt, das hat er schon immer klar gemacht, ist immer schon so gewesen und das soll ja sein Recht sein, der Gottes Willen. Aber einerseits eben ist er da sehr befangen und vor allem bei allem Respekt, euch die gehört, Tracy Jans darf selbstverständlich ihre Meinung haben, die darf selbstverständlich auch das Gefühl haben, der Trump sei das oder das, aber sie ist die Frau vom Bundesrat und hat an mehrfacher Stelle öffentlich gesagt, dass sie den Obama super findet, dass sie demokratisch wählen. Sie hat sogar Verbindung hergestellt, dass die Streichungen von Trump bei irgendwelchen Forschungsprogrammen ihr eigenen Job als Forscherin bei dem Tropeninstitut in Basel oder wo auch immer, ich weiß jetzt die Details nicht mehr, dass quasi sie hat sich als Opfer dargestellt von der Trumpscher Politik. Und das muss ich sagen, das ist auf eine Art und Weise naiv. Und sogar der Beat Jans hat ja das selber in dem Rundschau-Talk quasi indirekt euch zugestanden, müsste sagen, ja, ich muss jetzt das schon mal mit ihr schauen, da ist nicht gerade zu fast über das reden. Und das, wie gesagt, ich finde, jeder in diesem Land kann seine Meinung haben, alles gut, aber hier sind wir jetzt wirklich in einer Konstellation. Wir haben hier eine US-Botschaft, da arbeiten nicht eins, zwei Personen, da arbeiten ganze Teams, da wird jeder Pieps wird da, zumindest, wenn sie es professionell machen, wird da weitergereicht. Das heisst für mich auch, wenn jetzt eben die Bundespräsidentin und der Wirtschaftsminister, wenn die in Amerika selber sind, auch wenn es nur ans Ohr von Trump würde drachen, sogar wenn es sogar könnte zu ihm vorstoßen, der wird immer die Möglichkeit haben, genau solche Aussagen, jetzt wie eben von einer Bundesratsgattin, da denen nachher um die Ohren zu hauen. Und da muss ich einfach sagen, das ist verheerend, genauso wie es verheerend ist, dass ein Cedric Wermuth, Präsident von immerhin, ja, von einer Regierungspartei, auf Social Media schreibt, fuck Mr. Trump, ausgerechnet die Leute, die ja sonst immer überall eine Verrohung wollen sehen und weiss doch auch nicht was. Und das sind also so Teile, die das hängen zum Beispiel auch in Beat Jans mal öffentlich in irgendeiner Rede und Form hängen das euch adressieren und sagen, okay, jeder hat seine Meinung, das hat seine Meinung. Aber bitte ein bisschen im anständigen Ton und so weiter hat er natürlich nicht gemacht. Und ja, da ist einfach, das zeigt einfach, was er für eine Figur ist. Er ja, hat das Gefühl, dass alles beige kommt von dem Trump. Und entsprechend geht er euch in der Bundesrat. Er hat jetzt nur für die Sondersitzung, das hat man uns um EOP dekiert, hat er auch euch nochmal vorstellig geworden, hat gewählt, dass man ein Veto-Klage, also ein Klage bei der Welthandelsorganisation einreicht, wohlwissend, dass das nichts bringt. Das ist ein Papiertiger mittlerweile. Der Beat Jans hängen wollen, dass man keine Rüstungsgüter kauft bei den Amerikanern. Und er verlangt auch vom Bormel, dass er Gegenmaßnahmen ergreift, sofern dass die Buchenzelle am 7. August würde, bleiben. Und ja, die Strategie kann man fahren, kann man schon sagen, als Schweiz wird jetzt einfach auf Konfrontation. Aber ich habe das Gefühl, das ist unklug. Die Stärkenverhältnisse sind halt anders. Und er ist da ja, ähnlich naiv unterwegs wie als Entwicklungsarbeiter in China früher, 20er Jahre in Haiti, habe ich das Gefühl.
Lass uns noch über den Ignacio Cassis reden. Du hast es auch schon angesprochen. Ich glaube, und der Markus sagt es ja auch sehr gerne, es gibt wahrscheinlich kein Departement, das so eine hohe Dichte an EU-Turbos hat, wie das beim Ignacio Cassis der Fall ist. Kritik ist ja, dass er sich von denen treiben lässt, dass er nicht anwesend ist, nicht aktiv ist und die vor allem die Entscheidungen treffen. Und darum finde ich es auch sehr spannend, dass du in deinem Artikel die Anerkennung von Palästina als Staat aufgegriffen hast. Und das ist ja jetzt auch in der Zeit, wo diese Verhandlungen kommen. Wie tust du das einordnen, dass man jetzt da sich auf das Gleis bewegt hat, in einer Zeit, wo man in den USA, mit den USA in Verhandlung ist?
Wir haben hier im Nahostkonflikt ist eine Situation höchstgradig ja, schwierig, ist klar, sehr emotional, ist auch klar. Aber ich habe das Gefühl, vor allem da einmal mehr müsste die Schweiz als neutrales Land einfach zurückhaltend sein. Jetzt kann man schon sagen, ja, das ist immer schon die Doktrin seit 100'000 Jahren, die Zwei-Staaten-Lösung und so weiter. Okay, aber ist jetzt das schlau, ausgerechnet jetzt, wenige Tage, man weiss ja, dass das demnächst aber zu dem Entscheid hat müssen kommen, dass man jetzt kurz davor da so auftretet. Das, ja, finde ich, ist unklug. Ist einfach unklug als Land. Das heisst, auf einer Seite haben wir Mitglieder vom Bundesrat, die wollen einen Deal erreichen, auf der anderen Seite haben wir einen Bundesrat, der eine Aussenpolitik betreibt, die nicht im Interesse ist hier von den Amerikanern, die ja Israel voll und ganz unterstützt im Kampf gegen die terroristische Hamas. Und das finde ich unklug. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass man der Cassis versucht hat, dazu zu bringen, dass er Ende Juli oder so mal dem Rubio würde anleiten, also dem Außenminister von den USA und kehrt zum engsten Zirkel von Trump. Hat er offenbar nicht gemacht. Warum hat er es nicht gemacht? Hat er Angst gehabt, dass der Rubio von ihm ein Zugeständnis verlangt, betreffend Nahost. Ich weiss es nicht, aber schon nur, dass da, ich meine, jede Woche hast du im Tagesanzeiger oder irgendwo hast du irgendeine offene Briefe von irgendwelchen Diplomaten. Ruth Dreyfus muss ja mittlerweile ein Flüchtlingslager im eigenen Garten haben, so wie ich aussage als Palästina-Retterin. Und auch das, die Leute können, die meinen, es geht nicht um das. Das Problem ist einfach, dass wir an der Spitze der Medien haben wir eine Figur, die ganz offensichtlich auch bei der eigenen Reihe, im eigenen diplomatischen Chor, bei den Altbundesrätinnen als schwach angesehen wird. Und das hilft uns nicht, wenn wir nachher müssen Washington gehen verhandeln. Das hilft uns nicht, wenn wir da jemanden haben, der von den eigenen Leuten einknickt und eigentlich hat 7 Jahre damit beschäftigt ist, da Ordnung drin zu bringen, was mir offensichtlich leider nicht ist gelungen, muss ich sagen. Der Ignacio Cassis habe ich immer wahrgenommen als jemand, der das Herz am richtigen Ort hat, der in der Analyse meistens richtig ist, aber nachher leider nicht ist, ja, fähig war, das auch so durchzusetzen. Und das ist für mich eine sehr tragische Geschichte eigentlich.
Ich will die Gelegenheit auch noch nutzen, so den Elefant im Raum ansprechen. Das Memo von Markus aus Bern einfach, dein Artikel, was man liest, sind auch die Vorwürfe, dass es nur Vermutungen, dass es Thesen sind, die da in den Raum geworfen werden und es fehlen die Hard Facts. Und darum wollte ich dich fragen, was kannst du sagen, hast du an Hard Facts von deinen Recherchen schwarz auf weiß oder auf Gespräche geführt mit Informanten, wo man wirklich sagen kann, da haben wir etwas, weil wir haben heute auf verschiedenen Ebenen diskutiert, aber einfach damit es klargestellt ist, was haben wir von deiner Seite schwarz auf weiß, wo wir belegen können in dieser Geschichte.
Gut, das, was ich schreibe, kann ich belegen und das stimmt natürlich. Nein, es ist klar, dass ich jetzt hier nicht näher auf die Quellenlage gehe. Ich tue eben auch mit Leuten reden, im EOPD und ja, der Artikel ist jetzt schon länger online, ist bis jetzt auch nicht beanstandet worden. Also, ich glaube, man muss einfach ein bisschen sehen, es gibt, wie gesagt, das ist eine Gemengelage, wo sehr viele verschiedene Narrative kursieren. Und es ist jetzt sind wir so in einer Schockphase, wo man im Inland auch, geht es um die Titelshoheit, wer kommt wie davon. Es ist das Blame-Game unterwegs und so. Und das gehört ein bisschen ein Stück weiter dazu. Aber wie gesagt, es gibt einen. Man müsste vielleicht mal in einer Nachbetrachtung auch die Rolle von der Keller-Sutter noch mal anschauen. Das machen jetzt schon genug andere Medien, der Gottes Willen. Aber ich finde einfach gleich das Verhalten von Jans, das Verhalten von Gassis in Vertretung eben von diesen ganzen EU-Turbos, das hat einfach einen schlechten Einfluss auf den Bundesrat. Und das ist einfach schon ein Punkt, den ich muss sagen, wir sind so ein kleines Land, wenn wir ist, da weil durchschlagen durch den Zeitenlauf, dass wir ein paar Grundsätze müssen probieren, einen Konsens zu haben. Und das haben wir früher gehabt, das hat, glaube ich, auch der Markus so festgehalten, dass wir früher ein paar Prinzipien gegeben, Neutralität, gewisse Art, wie wir unsere Politik gemacht haben, haben wir einen Konsens gehabt. Und jetzt haben wir den Konsens nicht mehr, das ist auch okay. Ich meine, über das kann man euch streiten und die Partien sollen euch über das streiten. SP spielt ihre Rolle, die SVP spielt ihre Rolle und so weiter. Aber ich finde, in der Regierung finde ich das nicht gut, dass man bei so wichtigen Sachen, dass man da quasi noch daran schafft, dass die eigene Position geschwächt wird. Und zwar aus dem Motiv, allein aus dem Motiv, dass man nachher sich da der EU dort anbinden. Und das muss ich sagen, das ist grob fahrlässig. Leute reden von Verrat. Ich finde, man muss aufpassen mit dem Wort Landesverrat. Also rein faktisch und wörtlich würde ich dem zustimmen, aber wir wissen, Landesverrat ist natürlich ganz anders konnotiert. Hat auch gewöhnlich in einer Menschheitsgeschichte die Todesstrafe mit sich gezogen. Ich will nicht so weit gehen, aber es ist einfach, es schadet, es ist nicht im Interesse der Schweiz. Es ist nicht im Interesse der Schweiz und das ist einfach höchstgradig bedürlich, dass wir Bundesrat haben, die entsprechend agieren. Und da muss ich auch noch sagen, in der Analyse, zum Beispiel, dass jetzt das EDA der Fokus Amerika völlig verpasst hat, eine völlige Lehre war und der ganze Fokus nur auf Brüssel hatte, das hat natürlich auch ein Vakuum gegeben, wo die Bundespräsidentin in der ersten Reaktion an den ersten Zollankündigung hat das sofort, ist natürlich da drin gegangen und hat das, ist da eingesprungen. Und jetzt hier an der Vorwurf zu machen, quasi, ja, die tut alles an Schichreisen und so, das ist so eine Ego-Show von der, das finde ich, muss ich sagen, das ist schon fast bösartig. Ja, und das muss man einfach heute ab und zu mal gerade erwähnen.
Ich wollte es auch noch umkehren. Ich meine, uns zwei wird auch in dem Sinne der Vorwurf gemacht. Es könne ja nicht sein, dass zwei Bundesräte, Ignazio Cassis und Beat Jans, überhaupt so in der Macht sind, um die anderen zu überstimmen, dass sie so einen negativen Einfluss hätten können auf die Verhandlungen. Was sagst du zu dieser Kritik?
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber jetzt eben auch da. Es gibt nachher, wir sind ja wirklich mit einem komplizierten System. Und die Entscheidfindungen und die Art und Weise, wie die der Bundesrat sich da trifft, ist ja ein Stück weit ein bisschen diffus. Und das führt aber nachher zu Konstellationen. Wir haben, der Jans macht Druck, ja, nicht vor Trump kuschen und so. Das kommt zwar in den bestimmten Forderungen nicht durch, aber es bleibt gleich ein Wohaften. Nachher haben wir zum Beispiel einen Martin Pfister, der neue VBS-Chef, der gleichzeitig, also während dem, wo der Bundesrat mit dem Trump verhandelt, dort man eine Rüstungsstrategie verabschieden, die besagt, wir kaufen fortan vor allem bei der EU und nicht bei den Amerikanern. Und der Bundesrat in seiner Gesamtheit tut der Strategie zustimmen. Und da muss ich halt auch sagen, es ist nicht nur Jans oder Gassis, das ist nachher auch eben bei solchen Situationen der Gesamtbundesrat. Wenn ich mich frage, ja, was machen eigentlich die anderen? Wir haben immerhin eine bürgerliche Mehrheit. Warum wehrt man sich da nicht? Warum flutscht das so durch? Und ich glaube jetzt ein Jans und der Gassis, das sind so die einschlägendsten Beispiele, weil das halt klar ersichtlich ist, von wo das, das kommt. Aber das Gleiche haben wir leider Gottes eben auch ein CVP-Bundesrat, der meiner Meinung nach voll auf dem EU-Trip ist. Und wir haben zwei SVPler und die Kellersutter, die irgendwie nicht das vermag, das aufzuhalten. Und so flutscht das also durch. Und so gibt das am Schluss nachher solche Entscheidungen. Das heisst, das ist nicht der einzelne Antrag, der jetzt abgeschmettert wird. Nachher ist das erledigt. Das kommt nachher wieder rein über die Verwaltung. Das ist eigentlich auch der Skandal, dass wir eine Verwaltung haben, die umzuverrecken in die EU will. Und die bestimmt auf einmal nachher die Aussenpolitik. Da geht ein Gesandte geht da auf New York an eine UNO-Tagung für eine Zwei-Staaten-Lösung plädieren im Namen von der offiziellen Schweiz. Ich weiss nicht, was die Schweiz was die für eine Stellung hat zu Israel-Palästina. Ich werde das einmal abgestimmt, keine Ahnung. Und da wäre ich einfach ein bisschen mehr Zurückhaltung erwünscht. Und das Gleiche mal, und das müssen wir vielleicht auch sagen, was wir heute hatten, ist natürlich, was ich das Gefühl habe, ist ein Fehler gewesen, dass die Karin Keller-Sutter viel zu früh sich auch dahingehend geäussert hat, quasi, dass das jetzt schon in trockenen Tüchern ist und so weiter. Und das wird ihr jetzt natürlich da um die Ohren geworfen. Und die Vorwürfe, glaube ich, müssen sich auch ein Stück weit halt gefallen.
Zum Schluss noch die Frage, was kann die Bundespräsidentin und der Wirtschaftsminister jetzt noch vor dem 7. August rausholen? Was ist deine Einschätzung?
Ja, Prognose.
Du bist nicht der Markus. Er liegt eh immer falsch. Also von dem her, es kann nicht schlimm sein.
Das ist auch nicht für mich ein Anspruch. Ich habe bis jetzt fast jede Wette noch verloren. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu spät ist. Warum gehen wir erst jetzt auf Washington? Warum nicht am 1. August und so weiter? Also auch da, das ist für mich unverständlich, dass man einfach nur das Wochenende passieren lässt. Nachher machen wir mal eine Konferenz, eine virtuelle und so weiter. Ich meine, sorry, das ist in jeder Firma, wenn der Baum brennt, muss man einfach säckeln. Und hier passiert das nicht. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Ich hoffe, ehrlich gesagt, müsste eigentlich die Keller-Sutter irgendwie an den J.D. Vance zumindest rachen. Das ist immerhin Nummer 2. Und dass die ihm in Erinnerung riefen, dass sie damals die einzige regierende Politikerin in ganz Europa, wahrscheinlich hervorragend redet, an der Münchner Konferenz entsprechend gelobt hat, hat ja nachher auch da wieder zurückkrebst, weil sie ein kleines Shitstörtchen gegeben hat und so weiter. Aber ich glaube, man muss auf die Tour kommen. Und was nachher aber drin liegt, jetzt rein materiell, Pharma und so weiter, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das kann ich jetzt so nicht abschätzen. Und ich beneide die Delegation auch nicht, weil mit Trump, und das müssen wir halt euch sagen, kann halt ein Tag das Geld und am anderen Tag ist etwas anderes. Weil ich mir so die Keller-Sutter quasi da sich in den Stäub werfen, ein Gang nach Canossa wagen und so weiter. Ja, das kann ich so nicht abschätzen. Ich hoffe einfach, dass es gelingt, zumindest eine Fristverlängerung nochmal rauszuholen zu holen, dass man die ganze Sache vielleicht nochmal ein bisschen büscheln und jetzt mal ein bisschen geeinter als Landesregierung könnte vorgehen.
David Binner, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Das war es mit Bern einfach Spezial vom 5. August. Unterstützt den unabhängigen Journalismus mit einem Abo. Und wer noch mehr von Bern einfach will, der bekommt schon morgen wieder eine neue Folge. Wie immer zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch